Ja, vielen Dank, Thomas Bellut. Ich finde, gerade als Sie von Ihrer Zeit als Hauptstadtkorrespondent sprachen, eingangs, da klang etwas Wehmut an. Und vielleicht ist das ja auch der Grund, dass Sie so leichtsinnig waren und sich darauf einließen, im Anschluss an Ihr Statement Fragen zuzulassen. Die Veranstalter haben das eiskalt ausgenutzt und haben sich einen besonders pointierten Zwischenrufer ausgewählt. Er war Pfeifenraucher des Jahres, Journalist des Jahres und laut Wikipedia ist er der meist eingeladene Journalist in Talkshows. Jetzt dreht er den Spieß um. Sehen Sie Hans-Ulrich Jörges Debüt in Was nun, Herr Bellut?
Ich nehme an, dass wir uns hier hinstellen sollen. Ich muss erst mal eine kleine Geschichte erzählen, die sich heute Morgen zugetragen hat. Ich habe nämlich heute Morgen sehr früh an Sie gedacht, Frau Bundeskanzlerin, weil es im Sternbüro gebrannt hat. Und zwar, ja, keine voreilige Freude, das Sternbüro steht noch, wir sind noch arbeitsfähig, aber da hat jemand, wir sind im sechsten Stock eines Gebäudes, in der Terrasse vor dem Büro Unkraut abgefackelt und damit die Dämmung in Brand gesetzt. Es kam also Feuerwehr, Atemschutzgerät, lange Leiter, gelöscht, Haus geräumt und so weiter. Das ist also die falsche Methode, Unkraut zu beseitigen. Ich habe mich an Ihre Methode erinnert, denn Frau Merkel hat man auf der Terrasse des Sternbüros höchstpersönlich Unkraut gerupft. Das habe ich aufbewahrt, das Merkelkraut. Das liegt in einem kleinen Schrein, wird irgendwann, das Merkelkraut wird irgendwann in Acryl gegossen und im Museum of Modern Art ausgestellt. Natürlich zur Erinnerung an die Frau, gegen die kein Kraut gewachsen war. Also, Wir werden jetzt bei der Unkrautbeseitigung auf Ihre Methode zurückgreifen. Es ist Schluss mit Abfackeln. Nun zu Herrn Bellut. Da sind ja nun Erwartungen hochgeschraubt worden. Normalerweise wird das passiert sowas nur im Fernsehen. Fangen wir mal ganz harmlos an. Lieber Herr Bellut, zappen Sie eigentlich manchmal durch alle Fernsehprogramme, die Sie so zu Hause empfangen können? Und was haben Sie da für einen Eindruck?
Ja, das mache ich. Das hat mich lange Jahre sehr einsam gemacht zu Hause. Ich sehe wirklich, vor allem als Programmdirektor, jetzt wird es seltener, ich schaffe es nicht mehr so viel, habe wirklich alles gesehen. Also natürlich die öffentlich-rechtlichen Programme, aber auch die Privatsendungen. Also den Herrn Limburg sehe ich da. Ich habe natürlich immer geguckt, wenn er mit neuen Nachrichtenformaten...
Den Herrn Limburg müssen wir jetzt ausnehmen. Aber was ist Ihr Eindruck? Schwankt er irgendwie zwischen verstört und niedergeschmettert, was die Qualität angeht, den Irrsinn mancher Programme?
Ja, manchmal schon, ja. Ich glaube aber, dass das, wenn ich in den USA zu Besuch bin, ist das System schon deutlich wilder. Da fällt es mir sehr viel schwerer, etwas Interessantes zu finden. Da muss man halt in den Pay-Bereich gehen, HBO oder anderes, wo man interessanter bedient wird. Ich glaube schon, dass es nicht alles so übel ist. Richtig ist, es wird wilder und die Facettierung, also die Vielfältigkeit der Unterhaltungsangebote, das ist ja die wahre Steigerung bei der Zahl, die ich genannt habe. Es ist ja nicht ein Mehr an politischer Information, Nutzung, sondern die Unterhaltungselemente werden immer stärker und da überbieten sich alle in Wildheit.
Welchen Auftrag leiten Sie denn ab aus einer solchen Fernsehbeobachtung für Ihren Sender?
Ja, doch schon sehr konkrete Dinge. Ja, also ich versuche zu lernen, zum Beispiel im Bereich Nachrichten, weil man sich auch mit der Heute beschäftigt, wie kann die noch besser werden. Und dann sieht man automatisch übrigens auch internationale Formate. Man kann ja über Satellit auch das Schweizer, das Österreichische ohne weiteres empfangen. Man sieht einfach, wie machen die das, wie setzen die bestimmte Stilelemente ein, wie kurz sind die Beiträge,
ja, professionelle Beratung. Ich meine jetzt nicht die qualitativ guten Fernsehprogramme in der Schweiz und Österreich, sondern sozusagen das Meer des Irrsinns, das Sie so durchwarten, wenn Sie da durchzappen. Dann müssen Sie doch als Mensch, der das ZDF führt, bestimmte Konsequenzen ausziehen, oder?
Ja, ich will keinen Irrsinn haben, ja, das ist klar. Ich will aber auch unterhalten.
Sagen Sie sich, bestimmte Dinge machen wir nicht, da ist eine Grenze?
Ja, ganz eindeutig. Also bestimmte Dinge, die, wie ich finde, menschenverachtend sind, die zu sehr despektierlich sind. Es hat ja eine bestimmte Tendenz aus dem Netz auch gegeben, Leute, die sich vorführen, ja, die sich in peinlichen Situationen zeigen. Ich halte das nicht für den richtigen Weg. Ich bin mir auch ganz sicher, dass unser Publikum das ablehnen würde. Wer öffentlich-rechtlich guckt, überlegt sich schon, was er tut.
Dschungelcamp könnte bei Ihnen nicht laufen.
Nein.
Was ist denn?
Ist aber Kult geworden, nicht? In der,
ja, klar,
in der betrachtenden Feuilleton, ja, muss man ganz klar sehen. Der Unterhaltungsbegriff ist halt flexibel, das ist unser Problem.
Jeder, der so eine wichtige Position antritt, wie Sie sie jetzt angetreten haben, der sollte sich ein großes, ehrgeiziges Ziel gesetzt haben. Ich nenne das immer so für mich eine Mondlandung. Er sollte sich eine Mondlandung vorgenommen, eine Erinnerung an Kennedy. Was ist Ihre Mondlandung?
Ja, also es gibt eine einfache Antwort. Wir stellen regelmäßig den Zuschauern die Inselfrage. Welches Programm in Umfragen würden Sie mitnehmen, wenn Sie allein auf einer Insel wären, nur ein Programm sehen könnten? Da liegen ARD, ZDF und RTL, RTL leicht vorne in der Dreiergruppe. Und ich möchte gern, dass wir weiter vorne sind, aber eben über die Qualitätsbegriffe. Ich glaube, Sie unterbrechen mich ja wie ich früher in Was nun, also mache ich es kurz. Ja. Ich glaube einfach, dass durch die Fragmentierung des Marktes es noch wichtiger wird für einen öffentlich-rechtlichen Sender, ein klares Gesicht zu haben. Abweichungen werden immer weniger geduldet.
Das ist alles in Ordnung, aber es ist keine Mondlandung. Haben Sie ein ehrgeiziges Ziel?
Ja, hatte ich schon. Ich hatte, als ich noch Programmdirektor war, Neo gehört zu dem. Wir dürfen es ja im Moment nicht für Neo, junge Nachrichten. Ja. Es ist ein ganz spannendes Thema. Das Internet, die mobilen Empfangsgeräte haben ja das Nachrichtenempfinden vor allem am Tage verändert. Abends sehen die Zuschauer noch gerne eine Nachrichtensendung komplett, aber nur eine. Und wie kommen wir stärker wieder an die Jüngeren ran? Das ist für mich wirklich die Königsfrage. Und wenn es uns genehmigt würde, würde ich diesen Versuch nochmal sehr breit und in Ruhe anpacken.
Ja, der Durchschnittszuschauer des ZDF ist 61 Jahre alt. Sie haben angekündigt, nachdem Sie das Amt angetreten haben Mitte März, Sie würden die Verjüngung als Ziel sich vornehmen. Außerdem die Erhöhung des Innovationszyklus, also die Beschleunigung der Innovation. Wann und wie wird man das merken, und zwar ganz konkret?
Ja, das muss man bald merken. Ich meine, so ein bisschen, die Heute-Show erwähnt, haben wir also Dinge, die neu ins Programm gekommen sind.
Richard David Precht,
aber
statt Philosophischen Quartett.
Das ist eines
ist
der
das Neuerungen, Verjüngung?
Aber das ist erst der Anfang. Ja, es muss neue Unterhaltungsformate geben. Ich bin auch der Meinung, dass uns zum Beispiel, wenn wir jetzt in der Politik uns bewegen, ein Talk fehlt 1:1. Also nicht die Talkshow, sondern das ungetriebene Gespräch. Ja, darüber denke ich schon lange nach. Ja.
Also.
Wichtige, aber trotzdem kritisch gefragt.
Wichtige Erkenntnis. 1:1-Gespräch.
Aber 1:1 eine gewisse Gelassenheit, die wir sonst nicht mehr haben.
Als Format neben Maybrit Illner?
Ja, aber das ist die einzige Ausnahme, die ich noch machen würde. Ich finde, eine richtige Talkshow möchte ich nur eine im Programm haben.
Ja, auch keine mit jüngeren Moderatoren. Das ist ja mal spekuliert worden.
Maybrit Illner ist sehr jung.
Aus den digital Jüngeren, habe ich gesagt. Das ist kein Plan, aber 1:1. Wann soll es 1:1 geben? Haben Sie eine Vorstellung, wer das machen soll?
Nein, keine. Und es ist immer das Thema, wenn Sie was Neues einpflanzen, müssen Sie was anderes abschaffen und dann gibt es Ärger. Also müssen wir darüber erstmal schweigen.
Verjüngung, das kann ja nicht nur die erhoffte Verjüngung des Publikums sein, es muss auch die Verjüngung des Personals im Sender sein. Wir erleben jetzt sowas offenbar wie einen Generationsbruch im Fernsehen. Gottschalk, Kerner, Schmidt sind verbrannt, sind sozusagen in den Hintergrund getreten. Wer tritt an deren Stelle? Sehen Sie da neue Figuren? Das ist ein ähnliches Problem wie in der Politik.
Ja, ich sehe schon neue Figuren. Aber
sagt da jemand auch?
Die Oldstars, die Sie genannt haben, kommen aus der Zeit der weitgehenden Dominanz des öffentlich-rechtlichen Systems, Anfangszeiten der Privatsender. Das ist vorbei. Diese unglaubliche Popularität, zum Beispiel eines Jauch, wird immer schwerer zu erreichen sein. Und insofern muss man Nachwuchs aufbauen, ganz klar. Das haben wir nicht genug gemacht. Wir haben es jetzt über Neo einiges geschafft und das muss jetzt rüberfließen ins Hauptprogramm, Schritt für Schritt. Ich bin kein Anhänger von überalten Schritten in diesem Bereich, das Konzept muss stimmen, aber wir haben schon ein paar Namen.
Innovation, wir haben ein paar Namen. Wie verraten Sie uns jetzt?
Naja, also ich mache ja den Markt kaputt und die Preise, wenn ich das sage. Aber in Neo sehen Sie ja schon einige, die mir sehr gut gefallen.
Mhm. Ja. Weil mir das sehr am Herzen liegt, Innovation haben wir eben besprochen. Wie lange kapituliert das ZDF noch am Sonntagabend vor der ARD, also vor dem Tatort? Ich bin über Jahrzehnte leidvoller Tatortseherei zum Tatortphobiker geworden. Ich kann es gar nicht mehr sehen. Wann setzen Sie da mal was dagegen? Trauen Sie sich das?
Ja, ich würde mir das trauen. Aber in einem, das klang ja auch vorhin an bei Frau Merkel, das ist doch so, wir haben einen Wettbewerb mit der ARD um die beste Wahlsendung, die besten Nachrichten. Ansonsten spreche ich lieber vom kontrollierten Wettbewerb, der nicht Doppelveranstaltung auch in anderem Sinne sieht.
Das ist ja ein guter kontrollierter Wettbewerb. Das ist in der Politik auch ein Modell.
Es bleibt uns, Herr Wuttkus, nichts anderes übrig. Also die ARD hat diesen Tatorttermin. Wir haben dagegen unsere Herzgeschichten. ja, ein Gegenprogramm, die auch hervorragend funktionieren. Wir haben unseren Krimi dann auf der zweiten Leiste, das ist übrigens die Leiste 22 Uhr mit dem höchsten Akademikeranteil, also unserer Fiction-Angebote. Also wir sind insgesamt mit unserem Sonntag zufrieden. Über den Tatort müssen wir mit Herrn Butkus diskutieren, ich will mich dazu nicht äußern. Aber es ist auffällig, dass Krimis insgesamt, für die wir oft kritisiert werden, unglaublich gut laufen. Das ist jetzt eine tiefenpsychologische Frage, woran es liegt.
Kein Wunder, Sie machen auch gute, muss ich mal sagen. Wir haben eben über Mondlandung geredet. Vielleicht ist Ihr Problem zunächst mal, nachdem Sie das Amt angetreten haben, ein ganz anderes, als an Höhenflüge zu denken. Es sind ja einige dabei, Ihnen den Treibstoff aus der Rakete zu lassen. Also Sie haben schon geredet über die Auflage der KEF, Personal abzubauen, 300 Stellen ungefähr, sagen Sie. Die Gefahr ist doch dabei, dass die jungen, kreativen, beweglichen, die im Regelfall prekär beschäftigt sind, als Erste gehen müssen, weil die Mumien fest verbunkert sind im Sender. Wie kommen Sie an die Mumien ran? Wie erhalten Sie sich die Jungen?
Also wir haben gerade ein Frühverrentungsprogramm aufgelegt, in der Hoffnung, dass einige, die schon kurz vor der Pensionierung sind, diese Chance wahren. Sie haben völlig recht. Die große Gefahr übrigens insgesamt auf dem Arbeitsmarkt besteht auch darin, dass wir unten abschneiden. Und wir haben sehr viel engagierte jüngere Leute, die im Augenblick nicht so arbeiten können, wie sie es eigentlich für das Haus gut wäre. Und deswegen versuche ich das unbedingt zu ändern. Trotzdem muss ich die KEF-Auflagen erfüllen. Ich habe mich darüber geärgert, wir haben ja im Etat nie überzogen, sondern die KEF sagt, ihr habt überwiegend für die Digitalkanäle und andere Angebote zu viel Personal aufgebaut. Ich werde das durchführen müssen. Ich möchte aber noch einen Satz sagen, für gute Nachrichten braucht man auch Personal.
Ja. Wie wird denn, haben Sie eine Vorstellung, wie der Anteil sein wird zwischen Menschen, die in Frühpension gehen, also den Gang der Mumien gehen, und Jüngeren, die Sie halt sehr einfacher vor die Tür setzen können?
Also mindestens 100 werden diesen Gang gehen. Etwa 100 kann man durch Kürzungen einsparen, und die anderen 100, um die kämpfen wir gerade, dass wir dort eine Lösung finden, die nicht zu grausam ist.
Zweiter Punkt, Treibstoff aus der Rakete. Kurt Beck und andere, auch Unionspolitiker, haben sich auf die drei Digitalkanäle eingeschossen, ZDF Neo, ZDF Info, ZDF Kultur. Es gibt die Idee, das zusammenzulegen mit der ARD zu einem Jugendkanal beider Sender. Wie kampfbereit sind Sie da, um das zu verteidigen?
Ja, eigentlich immer. Ich habe es ja auch angedeutet, gegen alle drei Angebote ist ja gar nichts zu sagen. Ja. Es ist nur, muss man natürlich auch offen diskutieren, welche lohnen sich besonders, wo haben wir besonders Profil. Den Jugendkanal kann ich mir im Augenblick kaum vorstellen, weil mir schon jetzt das Geld dafür fehlt, die bisherigen Angebote zu machen. Und ich möchte auch klar sagen, das Wichtigste ist nach wie vor das Hauptprogramm des ZDF. Denn je größer der Druck im Markt ist, und die großen Sender verlieren ja in den letzten Jahren, desto wichtiger ist es doch, diese Plattform intakt zu halten. Die sind übrigens auch für die politische Kommunikation
also
wichtig.
Also kann man das, was Sie vorhin in Ihrer Rede gesagt haben, so verstehen, dass Sie bereit wären, einen der drei Kanäle zu opfern, um die zwei anderen zu erhalten?
Ich würde darüber diskutieren, offen, mit meinen Gremien zuerst. Die haben es mir ja auch erlaubt, beziehungsweise meinem Vorgänger. Und das muss man sehr ernsthaft tun. Sehen Sie, im Kulturkanal zum Beispiel, natürlich ist Kultur immer ein dickes Brett. Das ist am schwierigsten zu vermitteln. Und ich mache doch nicht leichtfertig da den Sack zu, sondern ich sage, ich berede das mit meinen Gremien, nachdem wir nach dem ersten Halbjahr valide Zahlen haben darüber. Aber ich muss sagen, es hat einen Schwung gebracht an Kreativität ins Haus.
Fühlen Sie sich aus diesem Haus hier ausreichend unterstützt beim Kampf um die Digitalkanäle?
Von der CDU?
Jetzt können Sie es artikulieren. Sitzen alle Herr und Frauschaften versammelt hier.
Also es ist ja nicht, die Medienpolitik wird ja von den Bundesländern gemacht. Die haben uns das ja genehmigt.
Was dann ja, aber die Einsatzbefehle kommen von hier.
Ja, dazu sage ich jetzt nichts.
Ja. Das haben wir im Fall Brenner gemerkt.
Also ich habe nicht das Gefühl, dass es hier eine grundsätzliche Abwehrhaltung gegenüber dem Öffentlich-Rechtlichen gibt.
Nee, das nicht.
Ich spüre aber den Willen der Politik, das sage ich ganz offen, der Bundesländer, zu sagen, wir haben mit dem Gesamtumfang des öffentlich-rechtlichen Systems jetzt eine Grenze erreicht. Man muss doch klar sagen, dass die Bereitschaft der Bürger nicht steigen wird, für Medieninhalte zu bezahlen. Das ist nun mal eine Tatsache. Also muss ich doch, sag mal, vernünftig und zurückhaltend agieren. Wir sind im Augenblick gut ausgestattet, ausreichend ausgestattet. Und die Zeiten, wo man automatisch Zuwächse generieren konnte, sind offenkundig vorbei. Das muss ich ganz klar sagen.
Wie ist denn grundlegend Ihre Strategie? Quote im Hauptkanal und Qualität in den drei Digitalkanälen?
Nein, nein, aber wir müssen natürlich im Hauptprogramm so eine Art Spagat machen. Klar, es fehlt jedem von Ihnen mit seinem individuellen Geschmack immer ein bestimmtes Element. Das ist so in den Vollprogrammen. In den Digitalkanälen können Sie zielgenauer auf die Publika zugehen. Dieser Spagat wird weitergehen, aber wir arbeiten dran.
Wie quotensüchtig sind Sie denn? Ja, das habe ich befürchtet, ja. Bist du noch so fleißig, so kriegst du nur 3,30 bei der CDU.
Nein, ich will die Quote, mein Schicksal als Intendant hängt nicht von der Quote ab. Trotzdem halte ich es für wichtig, dass die Leute uns noch beachten, dass sie uns sehen.
Ja, ein Wort noch zum politischen Einfluss. Dieser Sender hat eine Diskussion hinter sich im Fall Brender, die bis heute nachwirkt. Es wird demnächst aus Karlsruhe eine Entscheidung über die Frage geben, ob der Verwaltungsrat des ZDF, so wie er zusammengesetzt ist, mit den Möglichkeiten, die er hat, die Rundfunkfreiheit ausreichend respektiert. Hoffen Sie auf ein ablehnendes Urteil aus Karlsruhe, also auf ein Urteil, das den politischen Einfluss im Verwaltungsrat kappt?
Ich hoffe auf Klarheit, ganz einfach. Das ist ja auch der Sinn des Verfahrens. Ich möchte aber auch sagen, ich finde es grundsätzlich nicht falsch, dass auch zum Beispiel Ministerpräsidenten in einem bestimmten Umfang oder Top-Politiker vertreten sind in den Gremien. Das sichert uns das Feedback. Die Kunde zum Beispiel über die Grenzen dessen, was wir an Gebühren erwarten können, hören wir dann über die Mitglieder auch unseres Verwaltungsrats. Nur ich lege großen Wert darauf, dass eben eine Vielfalt von Stimmen dort sind. Ich glaube, die meisten Gremien sehen das aber.
Wie haben Sie denn den Fall Brender damals erlebt und empfunden?
Als Programmdirektor. Es ist nun mal so, dass der Intendant diese Personalpolitik macht. Ich kann nur das Ergebnis beurteilen. Und es war kein Vorgang, der dem ZDF beim Publikum geholfen hat. Ganz eindeutig nicht.
Wir sind schon im Werbeblock.
Ja. Wir sind gleich zu Ende.
Das können Sie gerne unterbrechen. Ja.
Wird das nach Ihrem Eindruck das ZDF zu stark politisch beherrscht? Sind die Möglichkeiten der Politik zu umfangreich?
Nein. Ich kann jedem meiner Mitarbeiter sagen, er kann unabhängig arbeiten. Es gilt für Satire-Sendung, es gilt für die Politik. Letztendlich bin ich dafür verantwortlich, dass ich das ermögliche. Ich habe nicht die geringsten Bedenken, auch in der jetzigen Gremienbesetzung, dass ich damit in Ruhe und unabhängig arbeiten kann.
Dann verabschieden wir beide uns hier von dieser Bühne mit der Aufforderung oder Bitte an die Damen und Herrschaften der CDU, die Freiheit des Rundfunks, insbesondere am Beispiel ZDF, zu achten. Und dem neuen Intendanten den notwendigen Spielraum zu geben. Denn ich glaube, was er vorhat, ist alles richtig. Vielen Dank.
Sie müssen auch meinen Dank entgegennehmen. Ja, meine Herren, vielen Dank. Ich darf Ihnen persönlich danken, Herr Jörges, für das Meer des Irrsinns. Das hat mir besonders gut gefallen. Und Herr Gröhe, hörte ich, sagte, Sie stellen Fragen wie seinerzeit Thomas Bellot. Ich glaube, das war ein Kompliment. Das war aber auch, bevor er merkte, dass Sie das Zeitmanagement noch nicht so drauf haben wie ein richtiger Fernsehmann. Herr Bellot, wenn Sie ARD-Intendant wären, würde ich Sie jetzt natürlich fragen, ob Sie nicht doch noch eine weitere Talkshow brauchen, weil Herr Jörges... Die Schwächen haben wir benannt, aber ansonsten hat er doch eine gute Figur gemacht. Nun sind Sie ja aber gar nicht ARD-Intendant und das ZDF steht ja mehr auf Krimis. Sie sagen, die laufen bei Ihnen auch ganz gut. Pfeifenraucher des Jahres, käme das in Frage? Sherlock Holmes vielleicht?
Bringen Sie nicht in Schwierigkeiten, da muss ich gleich einen Riegel vorschieben. Ich finde, dass Maybrit Illner, die das übrigens seit 1999 macht, exzellent macht wie am ersten Tag. Und ich hoffe, dass er das genauso sieht. Da sollten wir alles tun, um die zu erhalten. Ging niemals, also Konkurrenz zu Maybrit Illner, von wem auch immer.
Gut, wir verneigen uns also zu dritt vor Maybrit Illner. Ich verneige mich vor Ihnen, weil Sie nämlich ziemlich lange durchgehalten haben. Wir sind jetzt durch mit dem anstrengenden Teil dieses Abends. Und der nächste Programmpunkt, so hat es Frau Merkel in der Einladung formuliert, ist, den Tag unterhaltsam ausklingen zu lassen.